Input Podcast, powered by Landau Media.
Christian Costa-Zahn ist Director Creation and Innovation bei Endemol Shine Beyond Germany. Der Mann ist ein absoluter Spezialist in Sachen Branded Video und ich habe ihn auf der diesjährigen Media Convention im Rahmen der Republika für diesen Podcast vor das Mikrofon gebeten. Denn eins ist mal klar, das Thema Video als Kommunikationstool wächst nicht nur, es wird auch allein durch die neuen Technologien und sozialen Netzwerke deutlich diverser. So hat Christian Costa-Zahn bei Endemol Shine Beyond Germany an Deine Chemie, einer fiktionalen Serie für die chemische Industrie, mitgearbeitet. Deshalb sprach ich mit ihm über Branded Fiction Serien, datenbasiertes Arbeiten und auch kurz über das gute alte MTV. Einsteigen möchte ich jedoch mit einem recht banalen Punkt. Seitdem Videos im Internet veröffentlicht werden, denken viele Menschen, dass Bewegtbild für das Netz günstig produziert werden kann. Deshalb meine erste Frage an Christian: Kommen die Leute heute noch immer mit merkwürdig günstigen Preisvorstellungen um die Ecke?
Genau, also wir sind ja jetzt sozusagen lang genug in der Beschäftigung mit diesem Thema und es gibt jetzt eigentlich mittlerweile auf fast allen Seiten, also bei Markenverantwortlichen, bei Sendern, bei Produktionsfirmen, Leute, die auch das Know-how haben, solche Projekte zu machen, sich mit den Plattformen auskennen und auch mit Preisen. Ne? Also das heißt, bei Leuten, die sehr unerfahren sind, kann es passieren, aber es kommt tatsächlich bei uns eher selten vor. Also manchmal gibt es ja ausgeschriebene Pitches sogar mit einer Budgetindikation und wir überlegen uns dann, was wir dazu produzieren können oder halt umgekehrt. Man gibt eine Hausnummer ab, hat dann aber auch schon so ein Gefühl, wo man landen kann. Das ist wirklich ganz, ganz selten, dass man da total auseinander geht. Das kommt immer noch vor, aber es ist eher die Ausnahme als die Regel.
Jetzt hast du ein konkretes Beispiel hier auf der Media Convention in Berlin im Rahmen der Republika vorgestellt. Da ging es um Deine Chemie. Kannst du mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen umreißen, was habt ihr gemacht, was war das Thema, wo hat es hingeführt und was war vielleicht aber auch mal die ursprüngliche Idee davon?
Deine Chemie ist eine Reihe, die beauftragt ist von der chemischen Industrie und die umgesetzt wird von der Werbeagentur KNSK aus Hamburg. Wir haben schon verschiedene Flights innerhalb dieser Reihe für KNSK produziert und das Projekt, das ich vorgestellt habe, das sechste Element, war ein Flight aus dieser Reihe, den wir im letzten Jahr gemacht haben, wo es einen ausgeschriebenen Pitch gab, mit YouTubern gemeinsam Videos zu produzieren und wir aber mit einem neuartigen Konzept dann auf KNSK zugegangen sind und eben eine fiktionale Serie gepitcht haben, die eine Sci-Fi-Comedy-Serie, die sich eben so von Folge zu Folge durchzieht. Und das war dann recht neuartig und auch so, wie wir es gemacht haben. Und, ja.
Du sagtest selber mit Influencern bzw. mit Content-Creatern ja im Prinzip auch. Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Weil ich habe selber ein paar kleinere Projekte gemacht und immer wieder festgestellt, die wollen natürlich auch viel von sich einbringen. Wie funktioniert denn da eine sinnvolle Zusammenarbeit?
Das ist auch gut so. Also vor allem, wenn du, wie jetzt in unserem Fall, du auch über die Kanäle der YouTuber distribuierst. Wir haben 5 Videos gemacht, die zusammen so eine Spielzeit von 60 Minuten haben und haben jedes Video in einem unterschiedlichen Kanal eines unterschiedlichen YouTubers distribuiert, der auch die Hauptrolle in der jeweiligen Episode spielt. Und das ist natürlich immens wichtig, dass der Creator sich einbringt, weil er weiß genau, wie seine Community tickt, er weiß genau, wie sein Kanal funktioniert. Das heißt, das wird dann sehr Hand in Hand gemeinsam entwickelt und ist auch, wie gesagt, ein Grundpfeiler des Erfolgs letztendlich.
Apropos Erfolg, hast du so ein paar Zahlen, was da Erfolg ist?
Ja, genau. Es gibt so die typischen KPIs, angefangen natürlich bei Views, aber dann auch hin zu Engagement. Also die Zahlen, die ich heute vorgestellt habe, waren, also wohlgemerkt, das ist alles organisch. Also über 2 Millionen Video-Views, knapp 150.000 Likes, Like-Dislike-Ratio von 97% und, glaube ich, über 10.000 Kommentare. Ne? Und also gerade so Engagement ist ja was man auch nicht kaufen kann. Andere Sachen kann man mit Media ja vielleicht kaufen, aber genau, das ist sehr gut angekommen, das Projekt. Und das heißt, Erfolgswertung ist einmal so über KPIs, aber dann natürlich auch auf anderen Ebenen. Also wir haben dann auch in der inhaltlichen Auswertung der Kommentare gesehen, dass die Leute einerseits das als Werbung total annehmen und gut finden und sagen, cool, wenn dann so und eigentlich schaue ich mir sowas nicht an, das ist wirklich gut gelungen. Dann das Ganze als Serie auch funktioniert hat und die Leute wirklich binge-gewatcht haben, tatsächlich die ganze Serie verfolgt haben und das auch als Serie gefeiert haben. Und was hier dann auch das eigentliche Kommunikationsziel war, natürlich auch die Botschaft der chemischen Industrie verstanden haben und gelernt haben über Chemie, in welchen Formen sie auftaucht, in welchen Produkten sie drin steckt. Das hatte ich natürlich vergessen, das ist super wichtig. Also diese Reihe Deine Chemie dient dazu, jungen Menschen aufzuzeigen, dass es spannend ist, in dieser Branche oder Industrie zu arbeiten. Und man aufzeigt eben, in welchen Bereichen das überall vorkommt und dann auch eigentlich lernt, dass es ein alltägliches Ding ist. Genau, und das ist eben auch, das haben wir auch den Kommentaren entnommen, dass die Leute auch das wertschätzen und auch einen Zugang zu der Chemie gefunden haben, worum es eigentlich dann auch ging.
Immer wieder hier auf den Veranstaltungen, eigentlich letztes Jahr schon, dieses Jahr glaube ich noch ein Ticken mehr, ging es auch immer darum, dass vieles datenbasiert entschieden wird. Was ich mich da manchmal gefragt habe, entstehen dann so Projekte auch aus diesem Wissen heraus, mehr die Daten als Grundlage zu nehmen, um den Inhalt zu formen? Oder gibt es noch diesen klassischen Weg, ich habe eine tolle Idee und mal gucken, ob die Daten dazu passen?
Beides. Wir haben ja jetzt gerade noch eine andere Branded Fiction Serie, Unit Y. Das ist eine Weekly Sitcom auf YouTube für Unity Media, die wir jeden Freitag 15 Uhr launchen. Und beim sechsten Element ist es so, da haben wir natürlich alles im gleichen Zeitraum produziert und alles am selben Tag gelauncht. Das heißt, du hast zwar Erfahrungswert, aber hast keine konkreten Daten, die nochmal zur Anpassung von Content benutzt werden können. Bei Unit Y ist es anders. Also da produzieren wir in Blöcken. Die Serie läuft natürlich schon und für den nächsten Blog und die nächsten Bücher können wir natürlich die Learnings und Erfahrungen aus den Analytics nehmen, um dann den fiktionalen Content anzupassen. Und das hast du eigentlich so in der Form, ist das wirklich neuartig, weil im Fernsehen hattest du nicht diesen Detaillierungsgrad. Du hast auch nicht so eine genaue Auswertung in Form von Kommentaren etc. bei Netflix und Co. Und es gibt halt sonst Produkte auf diesen Plattformen, die aber nicht so wie wir machen, ongoing produziert werden im fiktionalen Bereich. Also das heißt, es ist eine recht neue und komfortable Situation, wenn du Fiction machst und wirklich datenbasiert arbeiten kannst, was wirklich toll ist auch.
Du sagst komfortable Situation. Ich denke im Kopf gerade, in welcher Geschwindigkeit muss da produziert werden, wenn ich sehe, diesen Freitag die Serie hat oder die Ausstrahlung oder das Streaming hat nur so mittelgut funktioniert. Wie viel Zeit habe ich denn zur nächsten Folge oder zur übernächsten Folge, um da Anpassungen vorzunehmen?
Wie ich meinte, produzieren wir im Block. Das heißt, wir produzieren so in der Regel 8 Folgen en Block und haben entsprechende Vorläufe. Also das heißt, die Learnings gehen dann nicht unmittelbar in die übernächste Folge, aber in den nächsten Block mit rein, was aber auch schon hilft.
Also es stellt sich für mich so dar, dass die Teams auch anders aussehen müssen. Also früher würde ich sagen, habe ich nicht was viel von Daten gehört, wenn ich mit Videoproduktion zu tun hatte. Wie sieht denn so ein Produktionsteam dann heute aus?
Das konkrete Produktionsteam, was dreht, sieht wahrscheinlich ähnlich aus, aber das Projektteam wird sich natürlich dahingehend verändern, dass du tatsächlich Leute mit Plattform-Know-how, also Social Media, entweder Konzeptioner oder auch Social Media Analysten im Team hast, Leute, die sich mit Audience Development befassen, also wie baue ich Community auf, wie funktionieren Reichweitenstrategien. Genau, und das ist so überhaupt so ein Skill, den man als Produzent in diesem Bereich tatsächlich heute haben muss, weil es reicht eben nicht nur einfach was hinzustellen, sondern du musst in der Konkurrenz von Millionen von Angeboten auch wissen, wie die Leute davon erfahren, dass es das gibt.
Und wonach entscheidet ihr, auf welchen Plattformen ihr stattfindet? Also klar, Instagram ist ein Thema mit Video, WhatsApp meines Wissens aktuell noch nicht so, obwohl man da auch schon hier und da was gesehen hat. Facebook habe ich natürlich immer wieder auf dem Schirm, YouTube sowieso. Ist Snapchat noch relevant und wonach entscheidet man denn, wo welcher Content entsteht oder für welche Plattform der Content entsteht?
Also teilweise wird es natürlich gebrieft und wenn es nicht gebrieft wird, dann leitet man schon ab von Zielgruppen letztendlich. Also das hat zum einen was mit Alter zu tun, hat aber auch mit Special Interest. Ne? Manchmal wird dann ja ein Thema wie Beauty oder andere Sachen mit reingebrieft. Also das heißt, welches Thema ist auf welcher Plattform stark, welche Altersgruppen oder auch Sinusmilieus sind wo wie unterwegs. Teilweise hast du auch die gleichen Leute auf der Plattform, nur sie nutzen sie alle komplett anders. Das heißt, das Mediennutzungsverhalten von verschiedenen Alters- und Zielgruppen ist auch extrem wichtig. Genau, und in der Regel geht es natürlich um Reichweite. Und klar, so die drei Plattformen, die am meisten bespielt werden, aktuell sind schon YouTube, Facebook und Instagram. Und dann gibt es natürlich immer diese ganzen anderen noch wie Snapchat oder TikTok oder Twitch oder so, die man immer mal verwenden kann, die aber sich jetzt nicht als primäre Plattform oft aufdrängen und meistens eher wie eine Sekundärplattform, mit Ausnahmefällen natürlich. Ne?
Was ich hier so ein bisschen mitbekommen habe, weil ich dich in 2-3 Veranstaltungen gesehen habe, du bist sowohl bei dem Thema VR, AR, 360 Grad, Firmen, was ich so ein bisschen in einer Veranstaltung mitbekommen habe, da ging es um Unity, eigentlich eine Plattform, die man aus dem Game-Bereich kennt. Klingt für mich so, als muss man da auch heute deutlich breiter aufgestellt sein, wenn man das Thema Bewegtbild in irgendeiner Form machen will.
Jein, also man kann sich natürlich auch auf bestimmte Bereiche fokussieren. Wir sind natürlich vergleichsweise großer Player, also eins der führenden Digital Studios und das heißt, wir sind natürlich auch breiter als viele kleinere Firmen, die sich dann spezialisieren nur auf VR, nur auf Snapchat, nur auf Fiction, nur auf Journalismus. Also da gibt es natürlich nochmal andere Ausrichtungen. Genau, wir haben alles im Blick, weil für uns die Metafrage ist, wie ändert sich der Bewegtbildmarkt, wie ist die Zukunft des Storytelling, des in Anführungszeichen Fernsehens, was ja ein bisschen überholter Begriff ist. Und da gehört natürlich VR, 360-Grad-Video und so auch dazu, weil das natürlich perspektivisch total wichtig werden kann oder auch nicht. Es kann auch theoretisch Instagram in 3 Jahren nicht mehr geben, ist sehr unwahrscheinlich, aber wenn man lang genug dabei ist, hat man schon auch Riesen wie MySpace und Co. auch schon abrauschen sehen. Hier in Deutschland auch, wer es noch kennt, StudiVZ, ne? Also es gab wirklich Platzhirsche, die es nicht mehr gibt. Letztendlich MTV hat es auch verkackt, das Jugendmedium zu sein. Genau, das heißt, es ist eine sehr fragile und sich ändernde Branche, die sich inhaltlich und auch von den Formen immer weiter auffächert. Und deshalb behalten wir alles im Blick und haben auch überall schon unsere Erfahrungen gesammelt und Projekte gemacht und genau, verstehen uns also als Storytelling-Spezialisten für digitale Plattformen.
Dann wären wir quasi schon in der Schlussrunde. Ich frage immer gerne, wie meine Gesprächspartnerinnen und Partner sozusagen bis zu dem Punkt gekommen sind, wo ich sie heute interviewe. Also kannst du so ein bisschen deinen Werdegang mal skizzieren? Wie hast du dir die Skills selber alle raufgeholfen?
Die Story ist fast ein bisschen länger. Ich versuche sie mal kurz zu machen. Also ich habe 2001 mein Praxissemester gemacht und wollte damals Werbefilmregisseur werden und hatte die Telefonnummer von damals einer der 2 großen Werbefilmproduktionen, der neuen Sentimentalfilm, und hatte aber eine falsche Telefonnummer und bin dann rausgekommen bei einer Tochterfirma, und das war die erste Produktionsfirma in Deutschland, die sich spezialisiert hatte, Filme nur fürs Internet zu produzieren. Raketik hieß die, ist dann im Zuge der Dotcom-Blase auch wieder verschwunden. Aber genau, das war für mich halt so den Funken letztendlich entfacht, dass ich gesagt habe, okay, die Bandbreiten sind noch nicht da und irgendwie ist das alles schräg. Aber ich glaube, das könnte was werden, und habe mich dann darauf spezialisiert, habe dann als Abschlussarbeit 2003 einen interaktiven Spielfilm auf DVD gemacht, was damals auch ein neues Medium war, und war seitdem eigentlich immer vorne mit dabei. Ich war ein bisschen zu früh tatsächlich. Als ich aufhörte, gab es da keine Branche und keinen Markt. Und ich habe dann 2005 durch eine Werbung im Fernsehen von Vodafone für Mobile TV dann gedacht, okay, jetzt kommt's, und bin dann damals gelandet bei der ersten Produktionsfirma in Deutschland, die sich spezialisiert hatte, Filme nur für Handys zu produzieren, Micromovie in Babelsberg. Und war da dann eine Weile und bin dann relativ schnell aber auch zur UFA, was damals der erste große Player war, der auch verstanden hat, dass da was gemacht werden muss. Und Bewegung mit der damals noch UFA Interactive bin ich also 2006 dazu gekommen und war dann einer der ersten Mitarbeiter in dem Bereich. Und war dann 11,5 Jahre bei der UFA, habe dann 2009 das UFA Lab mitgegründet, und von da, also haben wir halt die ganze Entwicklung des Marktes mitgeprägt und mitgetrieben und über zahlreiche Projekte da unseren Footprint hinterlassen. Genau, und dann im letzten Jahr, also vor 1/4 Jahr, habe ich dann gewechselt, was nach so langer Zeit dann schon für mich ein großer Schritt war, und genau, bin seitdem bei Animal Shine Beyond und auch sehr zufrieden.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.